Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KenFM am Set. Wir sind hier heute in einem Vorort von Kiel und neben mir sitzt ein Humanmediziner, den der YouTube-User inzwischen auch kennt, nämlich Professor Dr. Bhakti. Herr Bhakti, ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Bhakti, Sie haben am 29. März ein Video bei YouTube veröffentlicht. Das war ein offener Brief an die Bundeskanzlerin und da haben Sie sich relativ kritisch zu Corona geäußert, vor allem zu den Maßnahmen, die stattfinden, und Sie haben sehr viele Fragen an unsere Kanzlerin formuliert. Dieses Video stieß auf ein reges Interesse. Es gab sowohl Lob als auch Gegenwind. Auch in den Medien wurden Sie ja dann quasi abgearbeitet beim ZDF. Man hat nicht mit Ihnen gesprochen, sondern über Sie gesprochen. Deswegen sind wir heute hier, um mit Ihnen zu sprechen. Und Sie haben die ein oder andere Frage an die Kanzlerin gerichtet. Ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Corona natürlich sprechen, weil was mich sehr freut, Sie haben sich nicht nur dahingehend geäußert, wie wir mit diesem Virus umgehen, sondern die Maßnahmen halten Sie für vollkommen überzogen, geradezu für gefährlich, was die Demokratie angeht. Das finde ich ein sehr spannendes Feld, über das wir auch sprechen werden. Bevor wir soweit sind, würden Sie sich ganz kurz, Herr Bhakti, vorstellen. Sie sind ja ein Facharzt. Für was sind Sie Facharzt?
Für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Mhm. So nennt sich das, ist die Bezeichnung. Mhm.
Sie haben über 35 Jahre in dieser Branche, nenne ich das mal, gearbeitet. Können Sie ganz kurz skizzieren, wo Sie angefangen haben, wo Sie gearbeitet haben? Sie sind ja Thailänder.
Ich bin Thailänder. Ich habe in Bonn Medizin studiert und dann bin ich ans Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg gegangen, habe da 4 Jahre gearbeitet als Assistent und bin dann in die Mikrobiologie in Gießen gegangen. Da habe ich mich habilitiert, das ist vor langer, langer Zeit, über 30 Jahre, habe eine Professur bekommen in Gießen und habe einen Ruf auf den Lehrstuhl in Kopenhagen bekommen, das war 85, den ich nicht angenommen habe aus privaten Gründen und landete schließlich in Mainz als
Leiter.
Mhm. Leiter der medizinischen Mikrobiologie und Hygiene.
Mhm. Können Sie mir erklären, wenn man Medizin studiert, warum man sich dann für dieses Fachgebiet entscheidet? Man hätte ja auch was anderes werden können. Chirurg, Frauenarzt, warum Infektionskrankheiten? Was ist daran so spannend?
Naja, ursprünglich wollte ich eigentlich Kinderarzt werden. Mhm. Und ich habe mich sehr für die Immunologie interessiert und deswegen bin ich ans Max Planck für Immunologie gegangen. Da habe ich das Handwerk gelernt und Forschung. Und da habe ich ein bisschen Glück gehabt und habe, glaube ich, etwas nicht so Unbedeutendes entdeckt, nämlich wie unser Immunsystem, das Komplementsystem Zellen umbringt, wie so es zu, also der Mechanismus, wie Bakterien umgebracht werden in unserem Körper und wie auch Transfusionszwischenfällen, wenn Sie eine falsche Blutkonserve bekommen, falsche Blutgruppe, dann können Sie dran sterben. Das, und das war der Beginn eigentlich meiner Laufbahn. Mhm. Das führte mich dann in die Mikrobiologie, weil wir auch dann sehr schnell entdeckt haben, dass Bakterien mit der gleichen Art von Waffen, das sind also Eiweiße, die Löcher stanzen in die Zellmembran. Mhm. Diese Gifte haben wir im Prinzip entdeckt, also im Wirkmechanismus, und damit war ich eigentlich verloren für das Fach. Ich musste da bleiben.
Mhm. Und ja. Das heißt, Sie sind quasi selber dadurch infiziert worden mit diesen Themen und haben sich dafür so interessiert, dass Ihr Leben lang mich Sie mit diesen Themen beschäftigt haben. Ja. Sie haben Jahrzehnte in der Branche gearbeitet, aber Sie haben erst vor ein paar Tagen zum ersten Mal sich als Person aus der Deckung gewagt und einen offenen Brief bei YouTube präsentiert. Das finde ich schon spannend. Was ist denn da der Auslöser gewesen, dass Sie sich gerade noch im Ruhestand dann so in die Öffentlichkeit gewagt haben? Das ist ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn man dann plötzlich auch angegriffen wird und sich schwer verteidigen kann, weil Menschen über einen sprechen. Was war der Grund, dass Sie sich zum ersten Mal in ihrer Berufslaufbahn, sogar nachdem Sie eigentlich schon aufgehört haben, mit einem Video an die Öffentlichkeit wenden?
Ich möchte gerne, dass ich nicht missverstanden werde. Aber die Tatsache war, ich konnte es nicht anders. Es war so unerträglich für mich zu sehen, wie in meiner zweiten Heimat etwas so Unglaubliches passiert, dass die Menschen anders geworden sind. Ich bin hier hingekommen, wissen Sie, als Fremde in ein neues Land. Ich liebe meine Heimat Thailand und ich bin auch Thailänder geblieben, lange, lange Zeit. auch nachdem ich deutscher Beamter geworden bin, war ich Thailänder. Und ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit erst angenommen vor 2 Jahren. Da bin ich deutscher Bürger geworden, weil der Zustand in meinem Heimat mir unerträglich war. Thailand ist kein demokratisches Land. Das sage ich ganz offen. Und die Situation in meiner Heimat war so unerträglich, dass ich gesagt habe, wahrscheinlich will ich auch nicht mehr zurückkehren. Mhm. Und dann bin ich so enttäuscht, so unglaublich enttäuscht. Ich sehe, wie die Menschen hier ihre Freiheit freiwillig abgeben. Das kann nicht sein. Etwas, was wir nie hatten und was sie die ganze Zeit hatten. Warum tun sie das? Warum akzeptieren sie etwas, was die Grundrechte einfach einschränken, wegnehmen?
Das Professor Bhakti, wir werden darauf noch eingehen, aber jetzt könnte man natürlich sagen, manchmal erfordern gefährliche Krankheiten vorübergehende Maßnahmen. Warum sehen Sie das so hart?
Schauen Sie mal, das ist richtig. Und das ist der Grund, weswegen ich diese Fragen gestellt habe. Und die erste Frage an Frau Merkel war, letztendlich, wissen Sie, wie gefährlich dieses Virus überhaupt ist? Haben Sie Messungen gemacht? Haben Sie gezählt in der Wissenschaft? Ohne Zahlen können Sie nicht arbeiten. So, jetzt, meine erste Frage war, es ist doch allen bekannt, dass dieses Virus nicht 100% krank macht. Es ist nicht so zum Beispiel wie Tollwut. Ja? Wenn Sie Tollwut haben, dann werden Sie erkranken. Nicht nur das, Sie werden sterben. Tollwut hat eine Letalität von 100%. 1 Million Menschen sind infiziert, 1 Million Menschen werden sterben. Bei Coronaviren ist es doch hinlänglich bekannt, alle Leute wissen das, die Humanmedizin studiert haben, dass die Sterblichkeit niemals 100% ist. Wie hoch sie sind, kann man nur messen, wenn man weiß, hier sind 1000 Infizierte, wie viel Prozent werden krank und wie viel Prozent sterben. Das muss man wissen. Mhm. Und bevor man das weiß, kann man überhaupt nichts aussagen über die Gefährlichkeit. Ich habe lediglich gefragt, Sie zählen jetzt nur die Infektionen und wollen Hochrechnungen da machen, wollen sagen, dass das Virus so und so gefährlich ist. Wo ist die andere Zahl, die Zahl, Entschuldigung, wenn ich das so, der Erkrankten, der echt an dem Virus Erkrankten und an dem Virus Verstorbenen?
Wir werden dann noch ins Detail darauf eingehen. Nicht jeder, der infiziert ist, wird später ärztliche Hilfe benötigen. Aber wenn man eben 5% auf die Zahl derer, die infiziert sind, bereithält, dann ist es natürlich, sehr schwierig, diese Betten in Deutschland bereitzustellen. Aber lassen Sie uns vorne anfangen. Ist Covid-19, ist dieser Coronavirus, ist diese Krankheit, ist dieser Virus, ist das etwas Neues oder kennt man das in der Wissenschaft?
Naja, ich meine, dieses Coronavirus ist also diese Viren sind ja weltweit bei Mensch und Tier verbreitet, wie Grippeviren. Und die unterliegen ständig einem Wandel. Das heißt, es entstehen jedes Jahr neue Verwandte.
Das ist ihr Wesen.
Es gibt Mutationen, es entstehen neue Arten. Es gibt auch, genauso wie die Grippe. Das heißt, jedes Jahr kommt ein neues Grippevirus zu uns. Das ist so. Und dieses Covid-19 ist ein neues Coronavirus. Aber es ist ein Coronavirus, wie die 100 anderen, die uns heimgesucht haben, bis auf SARS und MERS. Das waren die 2 Coronaviren, die wirklich anders war, weil sie töteten.
Würden Sie mal einem Laien in einer Sprache erklären, dass er das versteht? Wie reagiert denn der normale menschliche Organismus auf ein neues Virus wie Covid-19? Wie reagiert es normalerweise, der Körper?
Also, wissen Sie, das ist so ähnlich wie bei der Grippe. Nämlich, wenn wir sehr viele Coronavirus-Infektionen hinter uns gehabt haben, das ist diese Sommergrippe oder die ganz grippale Infekte, die jeder hat. Dann macht man Antikörper dagegen und diese Antikörper schützen Kreuz. Das heißt, es gibt mehr oder weniger Kreuzaktivität. So, und wenn ein neues Virus kommt, dann ist es so, dass die Leute, die sehr viel kreuzreagierende Antikörper haben, das Virus relativ schnell, also das Virus kann sich nicht so gut vermehren.
Das heißt, es wird quasi erkannt?
Es wird erkannt, aber nicht hundertprozentig so gut erkannt. Deswegen können die Viren sich zunächst mal vermehren. Und wenn man überhaupt keine solche Immunität hat, dann könnten sie sich noch mehr vermehren. Deswegen gibt es Leute, die gar nicht erkranken, Leute, die leicht erkranken und Leute, die schwer erkranken. So. Mehr ist nicht zu sagen.
Also das ist praktisch der Lauf der Welt. Das ist normal, das erleben wir jeden Winter.
Ja.
Das ist nichts Besonderes.
Ja.
Können Sie uns erklären...
Außer dass, wenn ich das sagen darf, bei der Grippe ist es so, dass es eine Grippeimpfung gibt. Und diese Grippeimpfung ist ein Impfstoff, der entwickelt wird. Und das im Prinzip das letzte Grippevirus, was da gewesen ist, nachahmt, abformt. In der Vorstellung, dass das nächste ähnlich sein wird, nur ein bisschen anders.
Wenn es aber ganz anders wäre, würde die Impfung nicht mehr funktionieren.
Richtig, ja.
Können Sie uns bei Corona erklären, wie wird denn übertragen? Was sind die Übertragungswege? Wie kann man sich anstecken?
Hauptsächlich Aerosol. Also, wenn man angehustet wird. Oder wenn man hustet.
Und das heißt,
Husten und Niesen.
Das heißt, dass, wenn wir diesen Sicherheitsabstand einhalten und jemand hat dieses Virus und der Abstand ist zu groß, dann kann er und hustet und das trifft den anderen, dann ist das ein gewisser Schutz.
Wenn er hustet, ja. Aber da die Leute, die auf die Straße gehen oder spazieren gehen, nicht husten und nicht niesen, ist es sinnlos. Ich meine, es macht keinen Sinn.
Würden Sie uns erklären, was sind denn die klassischen Symptome, wenn man Corona hat? Könnte ich Corona haben, während ich hier neben Ihnen sitze?
Sie könnten Corona haben und nicht, aber wenn Sie nicht husten, sind Sie nicht infektiös.
Ja. Aber woran merke ich dann, dass ich Corona habe, wenn es mir so gut geht?
Gar nicht.
Also ich könnte es haben, aber ich merke es nicht?
Ja.
Wie viele von den Menschen, die sich infiziert haben, merken nichts?
Da gibt es eben keine Statistik. Wissen Sie, das ist das Problem. Aber die Schätzung, die schwankt zwischen 60, 70, 80, 90%. Es können 90% sein.
Diese Pandemien laufen ja gerne, gerade bei der heutigen Globalisierung geht es ja schnell über die Flugzeuge und Drehkreuze, schnell um die gesamte Welt. Können Sie mal erklären, wie infiziert sich denn die Masse? Wie setzt sich so ein Virus durch? Was ist das Muster eines solchen Virus?
Naja, ich meine, es ist ein Virus, das durch die Atemwege reinkommt, dann kommt in die Lunge und vermehrt sich da. Mehr gibt es nicht zu sagen. So macht es auch die Grippeviren.
Das heißt, der Virus versucht, den Menschen zu erobern.
Das weiß ich nicht. Ich habe da ein anderes Verständnis. Ich glaube, dass dieses Virus mit dem Menschen seit Menschenbeginn eigentlich zusammenlebt. Es ist nahezu ein, wissen Sie, Ihr Körper besteht aus 10 hoch 13 Zellen. Aber sie beherbergen etwa 10 hoch 14 Bakterien oder auch etwa 10 hoch 14 Viren. Das ist die Koexistenz. Die Coronaviren gehören zur Menschheit, weil sie eigentlich sehr erfolgreich ihre Werte nicht umbringen. Das ist die Essenz von erfolgreichen Mitbewohnern.
Ich verstehe. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt den Viren den Kampf ansagen, dann ist es ein falsches Bild, welches wir von Viren haben.
Ich glaube schon. Vor allen Dingen, wenn ein Virus nicht besonders gefährlich ist, sollte man nicht irgendwie so reagieren, als wenn dieses Virus vernichtet werden muss.
Würden Sie mir erklären, was versteht man unter diesem Begriff Herdenimmunität und wie funktioniert das?
Naja, wissen Sie, wenn Sie diese Infektion durchgemacht haben sollten, wurde ich, dann ist es so, dass wir nicht mehr infiziert werden können.
Weil wir Antikörper gebildet
haben. Weil wir Antikörper haben. Mhm. Und dann ist es so, dass wir im Prinzip einen Schutz bilden, um Leute, die es nicht haben, weil das Virus kann in unser Körper kommen, aber kann uns im Prinzip, kann sich nicht vermehren.
Das heißt, wir können nicht mehr anstecken?
Ja, wir stecken nicht mehr an.
Wäre es da nicht sinnvoll, dass man vor allem Menschen, die nicht zur Risikogruppe gehören, nämlich Kinder, dass man denen die Möglichkeit gibt, dass sie sich infizieren und damit immunisieren? Also hätte man nicht die Schulen offen lassen müssen?
Ja, natürlich. Selbstverständlich. Jetzt verstehe ich Ihre Frage.
Nein, ich frage Sie. Vielleicht gibt es ja auch, dass Sie sagen, am Anfang wäre es klug gewesen, die Schulen zu schließen, dann nicht. Vielleicht Also Sie hätten die Schulen offen gelassen?
Natürlich. Es ist frappierend. Ich meine, was mich am meisten frappiert, ist, dass die Bevölkerung in diesem Land, wo Bildung eigentlich höher gestellt ist als in Thailand, wo Leute mehr verstehen, dass die Leute das alles glauben, was ihnen gesagt wird. Es ist ein Volk, das glaubt einfach alles, ohne zu fragen, zu hinterfragen.
Sind Sie davon erstaunt?
Ich bin entsetzt und ich bin erschrocken. Mhm. Dass das Unwissen, das einem entgegengesetzt wird, und ich meine, ich verstehe was davon, ja, aber dass Laien mir sagen, der ist unverantwortlich, der versteht von nichts, der ist in Pension, der kann nicht Schritt halten mit den Fortschritten der Medizin. Das ist ein bisschen abartig.
Aber da sehen Sie doch auch, dass die Medien doch eine ziemliche Macht auch haben, dass plötzlich Laien sich aufspielen, einen Menschen, der sein Leben lang in der Branche gearbeitet, zu belehren, weil es vielleicht beim ZDF gerade so gesagt wurde.
Leider. Die Medien und die Politik sind allmächtig geworden. Allmächtig. Mhm. Wenn Sie sehen, wie die Gesetze jetzt erlassen werden, und was die Politik machen darf, das Gesundheitsministerium, darf alles machen. Ja, und mit welchen Kenntnissen, mit welchem Wissen sie arbeiten, das weiß niemand.
Wir werden da noch näher drauf eingehen, aber lassen Sie uns, weil Sie auch nicht als jemand darstellen wollen, der verharmlost. Es gibt Risikogruppen, die gibt es.
Ja, natürlich. Hm.
Wer sind denn die Risikogruppen? Welche hätte man Ihrer Meinung nach schützen müssen und sollte man auch schützen?
Sollte, ja, natürlich. Die Risikogruppen müssen immer geschützt werden. Das sind, wie alle wissen, ältere Menschen mit schweren Vorkrankheiten, vor allen Dingen Herzkrankheiten, also koronare Herzerkrankungen und Lungenkrankheiten, nicht? Raucher zum Beispiel. Das sind die Gruppen, die geschützt werden sollten. Das heißt, man sollte den Besuch, ja, wenn diese Gruppen besucht werden, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Menschen, die in ihrer Nähe kommen, tatsächlich Masken tragen und tatsächlich möglichst nicht husten und nicht niesen, die sollten auf jeden Fall. Und diese Menschen sollten sich auch nicht in die Nähe von hustenden und niesenden Menschen begeben. Aber das ist eigentlich selbstverständlich.
Also es ist so ähnlich, wie wenn jemand gerade eine Krebstherapie hinter sich hat und ein sehr runtergefahrenes Immunsystem.
Natürlich.
Dann so hat man ja auch einen Schild.
Ja,
das
natürlich.
Ist, das ist eine allgemeine...
Aber das wird ja immer gemacht. Mhm. Insofern ist es... Das braucht das Gesundheitsministerium uns nicht zu sagen, oder?
Ist es für Sie schon eine Mischung aus Gesundheits- und Wahrheitsministerium?
Dieses Gesundheitsministerium als Wahrheitsministerium?
Also ist das schon ein bisschen, erkennen Sie einen Orwell-Staat oder ist das überzogen?
Es ist nicht überzogen, fürchte ich. Also ich habe meinen Glaube an dieses Gesundheitsministerium völlig verloren. So wie mein Glaube an die Berater.
Ihnen fehlt das Wissenschaftliche? Ist es nicht wissenschaftlich, was dort passiert?
Mir fehlt total das Wissenschaftliche. Wissen Sie, das Problem in diesem Land ist, dass nur wenig Menschen zu Rate gezogen werden, wenn es um so wichtige Geschichten geht. Aber, und das habe ich auch gesagt, als ich dieses Video gemacht habe, es war ein Bedürfnis. Lasst uns in Einigkeit, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Miteinander heißt, wenn etwas im Gange ist, wenn man Maßnahmen getroffen hat, die eigentlich potenziell verfassungswidrig sind, weil die Grundrechte der Menschen genommen werden, dann muss es verdammt gut begründet sein. Verdammt gut. Wenn im eigenen Land Leute nicht diese Meinung sind, und zwar Leute, die durchaus Ahnung haben. Ich bin nicht der Einzige. Sehr viele Leute haben sich zu Wort gemeldet. Sehr viel. Und sie werden nicht gehört und diskutieren nicht mit. Das ist nicht gut.
Es gibt ja neben Ihnen noch andere Mediziner, die sich geäußert haben, zum Beispiel Professor Püschel in Hamburg, der gegen den Film des RKIs öffnet. Sie stehen mit ihm in Kontakt. Sie haben im Vorgespräch auch über Bodo Schiffmann gesprochen. Knut Witowski zum Beispiel aus New York, Deutscher, der auch sein Leben lang in der Branche gearbeitet hat, sieht das ja ähnlich. Warum werden diese kritischen Stimmen, diese wissenschaftlichen, diese andere Seite der Wissenschaft, warum wird das nicht gesehen? Warum hören wir eigentlich immer nur zwei Stimmen? Wir hören immer nur den Chef des, wir hören immer nur Drosten von der Charité und den Kopf des Robert-Koch-Instituts. Warum hören wir nur die beiden?
Das weiß ich auch nicht. Das würde ich gerne wissen. Das würden gerne viele Leute gerne wissen. Und ich glaube, dass die Bevölkerung das wissen muss. Sie muss die Begründung wissen, sonst wird das Ganze nicht glaubwürdig.
Diese beiden Personen, über die wir gerade gesprochen haben, sind ja keine Experten für Epidemien. Warum lässt man gerade nicht Menschen zu Wort kommen, die sich ihr Leben lang mit Epidemien beschäftigt haben?
Weiß ich nicht. Wissen Sie, das Problem ist, und ich sage noch einmal, das Problem ist, dass diese Maßnahmen, die jetzt verlängert worden sind, ja, über den 19. hinaus bis Anfang Mai, soweit ich weiß, 2 Wochen, diese Verlängerung, die dürfte nicht stattfinden. Am Anfang, wenn man nicht sicher ist, dann kann man sagen, okay, wir wollen lieber etwas zu viel tun als zu wenig. Aber in den letzten 3 Wochen hat sich so viel getan und die Lage hat sich vollkommen eigentlich es ist vollkommen klar geworden.
Das heißt, wir haben eine vollkommen veränderte Datenlage.
Ja, natürlich. Und diese Datenlage ist bekannt. Wissen Sie, 2 Dinge. Erstens, die echte Sterblichkeit ist im Prinzip nicht 100% bekannt, aber man kann es sehr gut abschätzen. Nicht? Wir haben jetzt Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Wir haben, was weiß ich, 140.000 Infizierte und angeblich 3.000 oder 4.000 Tote, die nicht echt tot sind, weil man nicht differenziert hat zwischen mit dem Virus und
an dem Virus.
Da hat sich das Robert-Koch-Institut dagegen gewehrt, das Gesundheitsministerium dagegen gewehrt.
Herr Bakti, ich darf hier dazwischen gehen. Wenn man nicht unterscheidet bei der Suche, woran ist jemand gestorben ist, ob er an oder mit ist, das ist doch vollkommen dilettantisch. Das hat doch mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun.
Es hat auch mit Medizin nichts zu tun, mit Humanmedizin nichts zu tun. Wissen Sie, es ist ärztliche Pflicht, die Todesursache zu benennen, so gut wie man kann. Und es war gut so. Deswegen, Herr Püschel ist der einzige Pathologe, der in den Fußstapfen von Virchow, Virchow war der größte Pathologe Deutschlands, der erste. Und Virchow hat gesagt, Leute, ihr müsst wissen, wie eine Krankheit aussieht nach dem Tod, weil nur dann kann man diese Krankheit wirklich erforschen. Und so, jetzt werde ich etwas sagen, das muss ich loswerden. Es ist mir nicht egal, wenn jemand uns verlässt, nur weil er alt ist. So ein Quatsch, dass ich höre diesen Vorwurf. Ach, der interessiert sich nicht für die Alten. Entschuldigung, ich bin auch in diesem Alter, ja?
Sie machen nicht den Eindruck.
Ich bin in dem Alter, ich bin voll gefährdet, ja? Nein, es ist ganz wichtig, dass die Leute in diesem Land wissen, dass jeder Mensch, der mit 80 stirbt, und das ist die Lebenserwartung, zu früh stirbt. Und sie sollten wissen, dass sie ihr Genom zu etwa 70% nur ausleben. Sie könnten 100 werden, 105, wenn unser Gesundheitsministerium nur ein bisschen besser wäre und den Leuten aufklären würde, dass das, woran sie sterben, absolut unnötig war. Mhm. Ja, koronare Herzkrankheiten, 50%. Jeder Zweite auf der Straße wird dran sterben. Muss aber nicht sein.
Das heißt, weil er jetzt kein Bett bekommt?
Nein. Weil er sein Leben lang, Entschuldigung, vielleicht ein bisschen zu viel isst, raucht, geht auch, Lungenkrebs kann er auch bekommen. Ja, und das ist alles rausgekommen, weil man das erforscht hat.
Weil man die Menschen auch geöffnet hat?
Nein, ja, geöffnet und dann gesagt, oh, dieser Mensch ist umgekippt, weil die Gefäßverkalkung da war. Und dann fingen die Leute an, über die Gefäßverkalkung zu arbeiten. Ich auch übrigens. Mhm. Ja, und nur so kamen die echten Fortschritte in der Medizin.
Aber können Sie mir erklären, warum das Robert-Koch-Institut und das Gesundheitsministerium explizit sagt, bitte nicht öffnen, weil das ist gefährlich? Das ist doch verrückt.
Das ist völlig irrwitzig.
Können Sie mir das erklären? Der Bürger wird uns fragen, wenn wir jetzt darüber sprechen. Ich hätte Sie das fragen müssen. Also ich frage, sehen Sie dahinter ein Motiv?
Also, entweder es gibt ein Motiv oder es gibt kein Motiv. Ich glaube nicht, dass es ein Motiv gibt, aber dann kann es nur, Entschuldigung, wenn ich das sage, Ignoranz sein. Es kann nur Ignoranz sein, weil natürlich Herr Spahn ist, ich glaube, Bankkaufmann.
Er ist kein Mediziner.
Herr Wieler ist Veterinärmediziner, der eigentlich noch nie einen Patient gesehen hat und auch nie einen Autopsie durchgeführt hat. Also, ich meine, als ich studiert habe, war der Pathologe einer der berühmtesten, aber auch gefürchtesten Menschen unter den deutschen Medizinstudenten, nicht nur, weil so viele durchgefallen sind bei ihm. Ich weiß, wie viel Angst ich hatte, wenn ich vor Hampel treten sollte und dann er mir einen Test hat. Oh mein Gott, aber ich kann Ihnen sagen, die Ärzte selbst hatten Angst vor ihm. Ich war dann in der inneren Medizin tätig und ich werde nie vergessen, wie Herr Professor Hampel, unser Pathologe, in die morgendliche Frühbesprechung reingestürmt kam und sagte, wer hat diese Frau behandelt und wer hat die Todesdiagnose geschrieben? In der Runde. Haben Sie gar keine Ahnung? Sie sind ja überhaupt nicht dran gestorben. Sie haben eine Fehldiagnose gemacht.
Mhm. Ja? Das heißt, um es nochmal zu betonen, es ist elementar für die Forschung herauszubekommen, woran jemand gestorben ist, natürlich, dass er geöffnet wird.
Ja.
Wer das also
nein,
nicht möchte,
nicht geöffnet.
Ja, es ist, aber dass die Pathologie einen Blick drauf
wirft. Also wissen Sie was, wenn jemand krebskrank ist, Endstadium Lungenkrebs, wenn jemand am Sterben ist, Palliativstation, dann brauchen Sie ihn nicht zu obduzieren, weil es klar ist, dass er an Lungenkrebs sterben wird. Okay, dann ist okay. Aber wenn es nicht klar ist, dann reicht es, wenn Sie die Krankenakte aufmachen. Aber wenn Sie die Krankenakte haben, unsere erste, Entschuldigung, Corona-Tote hier in Schleswig-Holstein, ich erzähle es doch einmal, war ein 78-jähriger Patient auf Palliativstation. Er war am Sterben. Es tut mir leid, er starb viel zu früh. Er starb, weil diese Gesellschaft und dieses Gesundheitswesen nicht dafür gesorgt hat, dass er vor 40 Jahren vielleicht nicht gelernt hat, dass er das und das und das nicht. Mit 78 Jahren stirbt man normalerweise nicht. So, dann ein paar Tage vor seinem Tod hat man einen Abstrich genommen, vielleicht weil er ein bisschen gehustet hat. Ich weiß es nicht. Und nach dem Tod kam die Diagnose positiv. Und er ging dann in die Annalen von Schleswig-Holstein als erster Corona-Tote. Mhm. Das darf nicht sein. Das ist eine Verzerrung der Tatsachen und das führt dazu, dass Italien an einem Tag 1000 Corona-Tote haben kann.
Wir werden auf Italien noch kommen. Ja. Ich möchte mit Ihnen aber noch mal auf einen Mediziner kommen, den wir nur kurz gestreift haben. Wie beurteilen Sie die Arbeit von Herrn Streeck?
Gut. Warum nicht? Er ist ein guter Mann.
Er hat ja eine Studie in Heinsberg gemacht, die ja auch attackiert wurde. Sie wäre nicht repräsentativ.
Ja, sieh mal. Also, dann möchte ich gerne eine bessere Studie sehen von Herrn Drostenus. Ja. Wissen Sie, es gab eine französische Studie und ich möchte dieses loswerden. Ich habe das in meinem Video auch gesagt. Es gibt nur eine einzige Studie, die wirklich zwingend ist. Das ist eine Studie, die Folgendes sagt.
Aus Frankreich.
Aus Frankreich. Aber das gilt natürlich für die Wissenschaft insgesamt. Wenn Sie ein neues Virus haben, Covid. Und Sie wollen wissen, ob dieses Virus gefährlicher ist als die anderen Coronaviren oder was weiß ich. Dann müssen Sie zwei Gruppen von Patienten haben. Alle mit Atemwegsinfektion, nicht mit Herzinfarkt, nicht mit... und dann ist es so, dass hier Sie eine Gruppe haben, Corona normal und hier Covid-19. Dann brauchen Sie meinetwegen 10.000 Patienten, die alle Corona haben und 10.000, die alle Covid-19 haben.
Und dann werden Sie die Sterblichkeit vergleichen?
Ja. Und wenn Sie hier eine höhere Sterblichkeit haben, das ist die sogenannte Übersterblichkeit, dann können Sie sehen, wie hoch diese Übersterblichkeit ist. Und wenn es zu hoch ist, dann ist dieses eindeutig gefährlich. So.
Aber Herr Bakti, das, was Sie gerade beschreiben, haben die Franzosen gemacht. Warum hat das Robert-Koch-Institut das nicht gemacht?
Naja gut, das Robert-Koch-Institut hat wahrscheinlich nicht die Mittel dafür.
Jetzt, das kann nicht ernst sein.
Doch, natürlich. Das Robert-Koch-Institut kann nicht klinische Studien durchführen. Dieses hier ist eine klinische Studie durchgeführt von einem Labor, was an Kliniken angeschlossen war. So, wahrscheinlich hätte Herr Dostens machen können, aber ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall. Ich sag's noch einmal. Am 1. März, nachdem Sie diese Studie 2 Monate durchgeführt haben für Frankreich und Europa, sind sie zum Schluss gekommen, dass Covid-19 anscheinend nicht gefährlicher war als normale Coronaviren. Es gab keinen signifikanten Unterschied, also nicht so.
Gibt es keinen Austausch in der internationalen Wissenschaft? Hätte man sich diese Daten nicht besorgen können?
Na, die Daten wurden am 19. März online publiziert. Und wissen Sie was, am 19. März haben die Engländer Covid-19 von der Liste der gefährlichen Erreger Englands weggenommen. Weggetan. Ist runtergekommen. So, was haben die Deutschen gemacht? Die haben nicht dergleichen, sondern sie haben die Maßnahmen eingeführt. Ich habe damals dann die Videos auch gemacht.
Aber das müssen wir erklären, Herr Bakti. Wie kann es sein, dass ein Land, ich meine, das sind ja, Sie arbeiten doch nach denselben medizinischen Standards, Sie haben doch dieselben Menschen, Sie leiden doch unter derselben Krankheit. Dass das ein Land sagt, das ist so normal, dass wir es nicht unter besonders gefährlich abbuchen können, England. Und die anderen sagen, das ist so gefährlich, wir müssen Maßnahmen, die es vorher noch nicht in der BRD gegeben hat. Das verstehe ich nicht.
Nein, ich habe versucht anzuregen. Ich habe versucht anzuregen. Und das war Ende März. Dass die deutschen Experten, ich kann es nicht hier ausmachen, ja, ich bin im Ruhestand. Wenn ich ans Telefon gehe und in Marseille anrufe, also, hey Leute, ihr habt jetzt noch 4 Wochen weitere Daten gesammelt und die Zahl ist dann hier explodiert und da. Sieht das immer noch so aus, dass Covid-19 nicht gefährlicher ist? Die hätten es mir gesagt. Wenn ich im Amt gewesen wäre, hätte ich angerufen. Mhm. Und ich glaube, dass Berlin hätte auch anrufen müssen. Weil es ist eigentlich Pflicht unter Kollegen, dass sie vertraulich sagen, ja Leute, es sieht so aus weiter. Mhm. Und wenn die Märzdaten da gewesen wären, die sind da, sie müssen nur erfragt werden. Sie müssen nur erfragt werden, wissen Sie? Nicht die Details, sondern der Trend. Mhm. Denn wenn die Franzosen gesagt hätten, nee Leute, wir werden zurücknehmen können, es sieht nicht gut aus, dann hätte auch ich Verständnis gehabt. Aber ich höre nichts. Und jetzt sind weitere 2 Wochen gegangen. Ich höre nichts.
Mhm. Herr Bakti, ich kann mir es nur so vorstellen, dass die Regierung sieht, sie hat sich quasi verrannt und um ihr Gesicht zu wahren, machen sie einfach weiter. Das ist jetzt meine Theorie.
Ich habe keine Theorie. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, dass die Regierung sich vertan hat. Auch jetzt vor einer Woche diese Maßnahmen verlängern zu wollen oder zu verlängern zu haben, war ein Fehler. Denn vor einer Woche war die Lage völlig klar. Da brauchten sie auch nicht die Franzosen mehr. Sie haben die Zahlen für Deutschland. Sie haben die, ich habe gerade sie genannt, ja. Und es war klar, dass Covid-19 nicht der große Killer ist.
Würden Sie sagen, weil Pandemien kommen ja, haben einen Peak und gehen, das ist vorbei, wir haben den Peak bereits überschritten?
In Deutschland ist die Epidemie schon länger am Abnehmen. Herr Schiffmann hat das in seinen Videos so wunderbar dargestellt. Es ist völlig klar. Es muss doch jedem klar sein. Ich weiß nicht, warum die Maßnahmen dann weiter verlängert werden, weil sie sind, weil sie nicht wissenschaftlich fundiert sind, eigentlich verfassungswidrig. Soweit ich als Laie die deutsche Verfassung verstehe.
Ich kann Ihnen sagen, da sind Sie kein Laie, das hat auch der ehemalige Innenminister Baum, FDP, gesagt, dass es verfassungswidrig ist und viele Juristen haben das gesagt. Lassen Sie uns vielleicht mal auf etwas kommen, was man von Ihnen vielleicht jetzt nicht erwartet, aber gibt es irgendetwas am Krisenmanagement von Angela Merkel, was Sie sagen, das hat sie richtig gemacht? Was war jetzt sehr viel Kritik an ihr, wo Sie sagen, da muss es was gegeben haben, was sie richtig gemacht hat?
Also, ich sage Ihnen noch einmal, als das ganze Theater losgetreten wurde, und zwar gefeuert durch die WHO, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ja, ich finde, dass die WHO schuld ist an so vieles in dieser Welt. Aber diejenigen, die dieser WHO so blind folgen, haben auch Schuld. So, am Anfang ist es sehr schwierig, sich gegen die WHO zu stemmen. Und deswegen hatte ich ein gewisses Verständnis für Frau Merkel, dass sie sagte, lieber ein bisschen mehr tun als zu wenig.
Also das würden Sie noch unter richtig abbuchen?
Ja, doch. Mhm. Ja. Aber es wurde immer fragwürdiger. Und deswegen habe ich eben am 29. meine 5 Fragen gestellt. Jetzt, 3 Wochen später, oder vor einer Woche, 2 Wochen später, war es völlig klar. Und da sage ich nein. Mhm. Da finde ich also, dass dieses Krisenmanagement schlecht ist. Mhm.
Herr Bakti, lassen Sie uns noch mal zu den Fragen kommen, die Sie formuliert haben, für alle, die das Video nicht gesehen haben. Die Frage, die Sie hier stellen, ist, ob die Regierung unterscheidet zwischen einem Corona-Infizierten und einem Corona-Kranken. Also jemand, der infiziert ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist nicht automatisch jemand, der Krankheitssymptome dahingehend ausbildet, dass er einen Arzt benötigt.
Richtig.
Können Sie das mal erklären? Weil die sagen ja, also wenn ich die Regierung sagt, jeder, der infiziert ist, wird krank werden und auf die Zahl der Infizierten, die sehr groß ist, da müssen wir 5% auf die Zahl an Betten bereiten.
Ja.
Das ist falsch.
Natürlich. Das sehen Sie auch. Ja, weil Sie nicht unterschieden haben zwischen wirklich 5% der Infizierten gegenüber 5% der Schwererkrankten. Nicht Leute, die nur Husten haben, sondern Leute, die ins Krankenhaus kommen müssen.
Die wirklich behandelt werden müssen, damit sie nicht sterben.
Ja, nein. Also,
aber die eine Beatmungsmaschine brauchen?
Die auf Intensivstationen kommen, brauchen nicht automatisch Beatmung. Das ist nicht der Fall. Aber auch wenn Sie das Worst-Case-Szenario nehmen, ja, war es ganz klar, dass diese Kapazität in Deutschland nie und nimmer erreicht werden würde. Und das sehen Sie jetzt. Die Intensivstationen in Deutschland sind selten so leer gewesen, wie jetzt.
Herr Wagner, ich muss es normal sagen. Also ich weiß, dass viele Kliniken inzwischen Kurzarbeit angemeldet
haben. Ja, weil sie keine Arbeit haben, weil die Leute, die wirklich behandelt werden müssen, nicht kommen, zum Beispiel.
Das heißt, die Welle, die angekündigt wurde, die findet nicht statt. Es gibt diese Kranken nicht.
Nein, und das habe ich eben vor 4 Wochen auch gesagt. Es wird sie nicht geben. Mhm. Es wird sie nicht geben. Und da wurde ich abgekanzt von Leuten wie Metzger, wie unverantwortlich und nichtwissend, ignorant. Da sagte ich, Leute, wenn wir nicht einfach mal wissenschaftlich miteinander diskutieren, dann könnt ihr vergessen, dann gibt es nur noch Irrglaube in der Medizin.
Aber wenn Sie vom Metzger, reden Sie von dem Kollegen beim ZDF,
ja, ja,
der über Sie geschrieben hat und nicht mit Ihnen.
Niemand
mit Ihnen gesprochen. Ich habe Sie auch, Sie sind ja auch bei Monitor aufgetaucht in der ARD, da wurden Sie dahingehend kritisiert, Sie wären so präsidial, würden Sie auftreten. Also Sie würden so seriös reden und Sie hätten eine Brille auf und würden ab und zu über die Brille in die Kamera gucken. Was ist das für eine, verstehen Sie das? Ich meine, Monitor ist nicht irgendein Magazin.
Ich weiß nicht, präsidial ist...
Also Sie sind zu seriös, das wäre eine Masche.
Das war sehr nett von Ihnen. Das finde ich sehr nett, Dankeschön. Hm. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Bemerkung machen soll. Die mögen keine Präsidenten oder was? Oder Sie meinen,
Sie sind zu seriös.
Oder so.
Ja. Ja. Mhm. Lassen Sie uns nochmal zurück zum Robert-Koch-Institut kommen. Warum rechnet das Robert-Koch-Institut so, dass Sie sagen, jeder, der bei der gestorben ist und bei dem wir einen Covid-19-Bacillus gefunden haben, Virus gefunden haben, der ist daran gestorben? Warum sagen die, mit oder an ist dasselbe? Warum tun die das?
Ja,
das sind doch Wissenschaftler.
Das ist das... Wissenschaftler, sie sind keine Mediziner. Entschuldigung, also der Chef ist kein Humanmediziner. Ich weiß nicht, von wem er wiederum beraten ist, aber dieser Rat ist schlecht. Das verstößt gegen einen Grundsatz in der Medizin, dass man wegguckt von der Ursache, statt hin zur Ursache. Das geht nicht. Und da jetzt werde ich ein bisschen emphatisch. Mhm. Weil ich habe das gelernt, wissen Sie, wenn Sie das tun, wenn ich das getan hätte, wäre ich durchgefallen. Echt. Und wenn jemand zu mir gekommen wäre, als Infektiologe, und hätte bei mir das Testat machen müssen, und viele haben das machen müssen bei mir, ich war auch ein bisschen gefürchtet, hätten sie den Schein nicht bekommen.
Sie haben im Video auch die Frage gestellt, ob die Regierung die Frage stellt, ob das Virus schon in der Masse existiert. Warum ist das wichtig, diese Frage zu stellen?
Naja, also... Dieses Containment ist sowas Naives. Es ist doch so, es macht keinen Sinn. Insbesondere wenn man weiß, dass ein Virus sehr ansteckend ist, ist sehr ansteckend. Ja, zum Glück. Aber macht wenig krank, zum Glück. Hat es eben die Eigenschaften eines jeden sehr klugen Mitbewohners. Und dann ist es schon in der Bevölkerung. Und dann wird es sofort klar, dass diese zu Hause bleiben müssen, völlig sinnlos ist. Es ist sowieso sinnlos, aber es ist noch sinnloser.
Mhm. Das heißt, weil diese Maßnahmen funktionieren nicht, sie kommen zu spät.
Ja, ob sie überhaupt kommen sollte, ist die erste Frage. Und wenn sie kommen sollte, ist es zu spät, ja.
In China, aber auch in Südkorea hat man ja auch die Schulen so etwas geschlossen, nachdem der Peak bereits überschritten war. Warum haben die Chinesen und Südkoreaner das getan?
Also, ich kann doch nicht aus dieser Entfernung Ihnen sagen, was Menschen auf der anderen Seite der Welt tun, in einem Land, das ich nie betreten habe. Ich kenne die Verhältnisse nicht da. Ich, Ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es unsere Sache ist. Wir sollten uns kümmern um unsere Leute, um unsere Gesellschaft, und die Sachen hier angucken.
Lassen Sie uns auf Deutschland uns konzentrieren. Angenommen, man hätte das Virus einfach laufen lassen und die Risikogruppen isoliert. Das wären die Alten, Gebrechlichen und die schon Vorerkrankten. Hätte sich das in 2 Wochen selbst erledigt?
Ja, ich meine, oder 4 Wochen. Ja, natürlich. Das wäre sehr gutes Krisenmanagement gewesen.
Das hat ja auch Kurt Witowski gesagt. Das heißt, da sind sich die Virologen einig. Ich möchte noch mal auf etwas kommen, was ich bemerkenswert finde. Das war auch ein der Gründe, warum wir uns hier nach Kiel bewegt haben, ein Vorort von Kiel. Sie haben im Video gesagt, Sie verfolgen keine politischen Interessen. Es geht Ihnen nicht, aber eben nicht nur um Corona, es geht Ihnen auch darum, wie wir mit unserem Grundgesetz umgehen, unseren Freiheitsrechten umgehen. Warum sind aus Ihrer Sicht als Mensch, frage ich Sie nicht unbedingt als Arzt, warum sind die Menschen so gehorsam?
Das möchte ich auch gerne wissen. Wissen Sie, jetzt...
Also hätten Sie damit gerechnet?
Nein. Und ich finde es erschreckend. Erschreckend, weil dadurch, dass Sie das Denken ausgeschaltet haben und das Gehorsam angenommen haben, eingeschaltet haben, vergessen Sie auch Ihre Mitmenschen. Wissen Sie, wir gehören nicht zur Obrigkeit. Unsere Freunde und Bekannte gehören zu denjenigen, die leiden. Die leiden unter diesen Maßnahmen wie die Hunde, wirklich. Ganz schlimm. Einige sind ruiniert, einige sind krank geworden.
Depressiv?
Depressiv, richtig krank. Einige denken an Selbstmord. Einige weigern sich, ins Krankenhaus zu gehen, obwohl sie eigentlich gehen müssten, weil sie Angst haben, nie wieder ihre Liebsten zu sehen. Sie werden nicht besucht. Das geht nicht. Diese Menschen, einige trauen, weil sie jemanden verloren haben und nicht einmal gemeinsam trauen können.
Sie sind Buddhist.
Ich bin Buddhist. Mhm. Und all das ist etwas, was den Buddhisten zutiefst wundert. Ist das christlich, was Sie tun hier? Ist das christlich? Das war nicht meine Vorstellung vom Christentum als Buddhist. Und der Buddhist lernt, immer den Mittelweg nehmen. Ich glaube, im Christentum gibt es auch die goldene Mitte. Aber was hier praktiziert wird, ist sicherlich nicht goldene.
Können Sie mir erklären, warum auch die katholische Kirche letztendlich mitgespielt hat und Ostern quasi dem Lockdown zum Opfer fiel?
Ich fand es unglaublich erschreckend, wie ich gesehen habe, wie der Vatikan so... wissen Sie, das Problem ist, wir sind... eine Gesellschaft, eine Bildungsgesellschaft. Wir waren mal eine Bildungsgemeinschaft, aber diese Gemeinschaft ist dabei, auseinanderzugehen. Weil es gibt Leute, die verlieren, und die verlieren so viel. Sie verlieren nicht nur ihr Hab und Gut, sie verlieren auch ihre Gesundheit. Und dann gibt es die, die das Ganze stemmen können, weil sie genug haben, um das zu stemmen. Und das ist das, was mich auf die Palme bringt.
Wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen, aber wir gerade bei Italien waren. In Italien gab es ja in der Tat eine deutlich höhere Mortalitätsrate. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Moment mal, wieso wissen Sie, dass die Mortalitätsrate höher war? Die Italiener haben genauso wenig Zahlen wie die Deutschen. Das ist das Problem. Sie wissen doch, am 23. März hat das Gesundheitsministerium Italiens zugegeben, dass... 88% der Corona-Toten gar keine Corona-Toten waren. Sie saßen auf 12%, die vielleicht Corona-tot waren. Wie viel davon wirklich echt an Coronavirus verstorben, sie konnten nicht sagen. Mhm. Weil sie das getan haben, was Deutschland auch tut. Die gucken nicht genau hin. Und das ist eine Sache. Zweitens, und das sage ich noch einmal, wenn Sie in Italien schwer krank sind und zu Hause sind, im Bett, dann werden sie besucht von ihren Lieben und ihre Liebenden werden sie umarmen, weil die Italiener so sind, die Spanier übrigens auch. Und wenn unter diesen Besuchern jemand ein bisschen Corona ausscheidet, dann bekomme ich, kranke Mensch, ich habe vielleicht einen Schlaganfall gehabt, vielleicht habe ich Krebs, wer weiß. Und dann werde ich irgendwann mal ins Krankenhaus geliefert oder auch nicht. Ich sterbe im Krankenhaus, ist das Erste, was die Italiener machen, ein Abstrich auf Corona. Da wird das Virus gefunden. Und wenn ich sterbe, müssen die Italiener auch schreiben, Corona tot. Mhm. die machen genau den gleichen Fehler. Und sie machen es uns vor und wir folgen.
Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, die Italiener sind das zweitälteste Volk der Welt nach den Japanern. Sie haben dort in der Lombardei auch eine sehr hohe Luftverschmutzung. Dort wird auch mit Antibiotika sehr lax umgegangen. Und sie haben auf 60 Millionen Italiener nur 6.000 Intensivbetten. Das ist eine sehr verschärfte Situation. Ja. Deswegen kann man das vielleicht auch gar nicht so vergleichen. Trotzdem sehe ich ja auch die Bilder der gestapelten Särge. Da sind wir bei den Medien. Machen die Medien Ihrer Meinung nach einen verantwortungsvollen Job? Oder ist das eher etwas im Panikmodus?
Die Medien sind für mich völlig verantwortungslos. Völlig. Es sollte verboten sein, solche Bilder zu zeigen, wenn nicht klar ist, was die Hintergründe sind. Und die Hintergründe müssen, wie Sie haben sie auch gerade jetzt aufgezeigt, müssen auch bekannt gemacht werden. Deswegen war meine fünfte Frage an die Kanzlerin, ob Berlin, ob das Bildungsministerium, das Gesundheitsministerium versucht, den Leuten hierzulande klarzumachen, dass die Zustände, so wie sie in Italien und Spanien und übrigens New York sind, nicht hier eintreten werden. Natürlich keine Antwort bekommen, aber ich erwarte es. Mhm. Ich erwarte es von diesen Leuten. Mhm. Ja, es ist ihr Pflicht, auf Englisch Duty. Und wenn Sie das nicht tun, dann verletzen Sie Ihre Pflicht.
Herr Professor Bhakti, ich möchte noch einen Kollegen loben und das passiert nicht so oft, nämlich den Journalisten Lanz beim ZDF. Der hat sich ja mit Streeck und auch Püschel auseinandergesetzt in Hamburg und hat die zu Wort kommen lassen, was ich erstaunlich fand. Und die haben ja eben auch Ansichten vertreten, die Sie auch vertreten. Also sind sehr kritisch an die Sache rangegangen, ohne zu sagen, dass das alles harmlos sei. Sie kann man treffen, wir haben das gemacht. Haben andere große Medien versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen? Weil man hat Sie ja bemerkt, Sie sind ja in vielen Medien beschrieben worden, man hat Sie ja auseinandergenommen. Hat jemand versucht, mit Ihnen direkt zu sprechen?
Naja, das Mittagsmagazin, ZDF, wollte mir 5 Minuten irgendwie einräumen. Und dann habe ich gesagt, nein. Das mache ich nicht, das kann ich nicht, das ist zu kurz. Und das wird auch wieder irgendwie missbraucht. Mhm. Aber nein, die Antwort ist nein. Und übrigens, ich sage jetzt noch einmal, ich rufe jetzt nicht zum Aufstand, zum Widerstand auf. Ich rufe auf zur Einigkeit. Das heißt, dass die Regierung und das Robert-Koch-Institut und die Beratenden jetzt auf den Schritt, okay, wir setzen uns wirklich zusammen mit Leuten, die anders denken und führen dann offen, das habe ich auch gefordert in meinem Brief, eine sachliche, offene Diskussion.
Und das muss transparent stattfinden.
Transparent. Mhm. Und nicht hinter den Brücken hier und da, sondern einfach miteinander. Denn wir wollen ja, das Wohl des Landes liegt uns am Herzen, oder? Nichts anders.
Ich weiß nicht, ob allen, die im Gespräch sind, das Herz des Landes oder das Wohl des Landes am Herzen liegt, sondern vielleicht auch ein Geschäftsmodell. Da sind wir bei der Bill Gates Foundation. Die Bill Gates Foundation beherrscht, kann man sagen, die Weltgesundheitsorganisation. Sie unterstützt direkt Drosten. Sie unterstützt die Hopkins-Universität. Sie ist an vielen Läden beteiligt, die Impfstoffe herstellen, zum Beispiel auch CureVac oder Giles Sciences. Es gab ein Exklusivinterview mit Bill Gates in den Tagesthemen. Dort hat er gesagt, wir werden den zu entwickelten Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Das sagt Bill Gates. Der hatte ja schon bei Microsoft Probleme mit Viren. Das wurde von den Medien auch hingenommen. Wer ist Bill Gates, dass er sich so hinstellen kann, ich nenne ihn ja Impfpapst, und einfach sagen kann, wir, ich weiß nicht, wer dieses Wir ist, wir werden 7 Milliarden Menschen, werden wir impfen. Und zwar in 18 Monaten schon, da werden wir einen Impfstoff haben. Was geht hier vor? Ist der Mann gewählt?
Ich weiß es nicht. Wissen Sie, Bill Gates, ich glaube, dass Bill Gates es glaubt. Ich glaube schon, dass er der Menschheit helfen will. Das, vielleicht bin ich naiv, aber das ist mein Glaube. Nur ich glaube nicht, dass er weiß, wie. Denn die Entwicklung eines Impfstoffs ist absurd. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ja? Genauso absurd wie damals die Schweinegrippe. Diese Impfstoffentwicklung war absurd. Mhm. Übrigens, damals war ich der Einzige, glaube ich, in Deutschland, der dagegen geraten habe, dass Frau Merkel diese 60 Millionen Impfstoffdosen mit unseren Steuergeldern kauft.
Die letztendlich in der Mülltonne gelandet sind.
Ja, Mhm. Ja, 90% in die Mülltonne. Mhm. Und die Entsorgung hat 250 Milliarden Euro gekostet. Mhm.
Auch die Franzosen haben sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben. Aber weil Sie es ansprechen, es gibt eine wirklich sehr gute Reportage auf Arte, die wir nochmal empfehlen können. Gibt es bei YouTube, kann man sie finden, Profiteure der Angst. Dort kann man wirklich sehen, man hat das Gefühl, es ist eine Wiederholung. Man sieht dort Drosten, man sieht dort auch Wodak. Wodak ist der Kritiker und sagt, das ist alles... nicht real, was ihr macht, ist ein Geschäft, was stattfindet. Drosten sagt, es wird alles viel gefährlicher. Jetzt sehen wir das, aber Drosten ist ja jemand, der am stärksten als Amtsarzt eingeschenkt bekommen hat. Er wurde sogar bei Transparency auf Hold gestellt. Können Sie mir erklären, was sich hier abspielt? Wird wieder ein Geschäft angehen? Also wenn Bill Gates das in den Tagesthemen sagt und Frau Merkel sagt, wir werden die Maßnahmen, ich zitiere sie, so lange verlängern, bis ein Impfstoff kommt, werden wir in 18 Monaten die Verpflichtung haben, dass alle Menschen, 7 Milliarden Menschen, eine Impfpflicht haben? Wir müssen das nehmen?
Also ich mache keine Schuldzuweisung. Ich weiß nicht genug, um irgendetwas in diese Richtung zu sagen. Und mir ist es wirklich egal, ob Herr Drosten Millionen bekommt, wenn er gute Forschung macht. Das ist in Ordnung so. Es ist auch in Ordnung, dass Frau Merkel die falsche Entscheidung zuerst trifft, wenn sie wirklich daran glaubt, dass diese Entscheidung getroffen werden muss. Aber irgendwann ist die rote Linie überschritten. Und diese rote Linie ist jetzt überschritten. Dann ist es mir egal, wer das sagt. Ob das Bill Gates ist, den ich bin vielleicht naiv. Ja, vielleicht ist er, man meint es wirklich gut. Ich möchte auch gerne glauben, dass Frau Merkel das gut meint. Ich möchte gerne glauben, dass Herr Spahn das gut meint. Auch Herr Wieler. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass Sie zeigen, dass Sie es wirklich gut meinen.
Aber im Moment sieht es ja so aus, dass der Lockdown verlängert wird. Und Frau Merkel hat es ja nochmal betont, jemand, der sich einer anderen Person näher als 51 nähert im öffentlichen Leben, der wird bestraft.
Ja, ja. Und ich meine, das ist totalitärer Staat.
Ist das ein totalitärer Staat?
Sieht so aus. Mhm. Ja, Sie können mich doch nicht bestrafen, weil ich nicht 1,5 Meter Abstand halte. Wo sind wir denn? Es wird so weit kommen, dass die Leute sagen werden, und wenn ihr in den Supermarkt geht, dann müssen die Jungen auf die Knie gehen, damit der Abstand zu den Eltern noch größer wird. Und dann machen die Deutschen das auch noch. Das ist ein Bild, das ist für die Götter. Das ist mir heute Morgen in den Sinn gekommen.
Professor Bhakti, lassen Sie uns noch zum Abschluss des Gesprächs auch über das Corona oder RKI, Robert-Koch-Institut, zum Thema Corona sprechen. Wurde ja ganz schnell auf den Weg gebracht. Bei diesem App ist es eben so, dass es seine Daten, ob man will oder nicht, an Apple Health liefert. Und es wird jetzt schon darüber gesprochen, dass es zukünftig eine App geben wird, was mit der Software aus Mobiltelekom kommt, und zwar zwingend mit Bewegungsdaten. Warum haben so wenig Deutsche damit Probleme mit einer Stasi-Vergangenheit und mit einer NS-Vergangenheit? Das Bewegungsprofil, das ist doch zu viel Macht, zu viel Wissen beim Staat. Warum stört denn das die Menschen nicht? Hat das was mit Angst zu tun?
Ich muss Sie fragen, Sie sind noch Deutsche. Ich bin zwar seit...
Mich stört das ja.
Ach, Sie stört
das. Mich stört das.
Aha, und Ihre Freunde und Bekannte?
Stört das auch.
Aha, und wo sind denn die Juristen, die sich vielleicht damit befassen? Kennen Sie welche?
Der eine oder andere hat sich ja auch aus der Deckung gewagt. In einem Monitorbeitrag hat das auch jemand, haben sie auch welche gesagt, dass keiner damit... Das ist schon schön, dass Sie das sagen. Ich finde, dass es langsam an der Zeit ist. Es gab ja auch einen Antrag, das runterzufahren. Aber wenn man sich überlegt, wir haben 390.000 Ärzte in Deutschland, die sich nicht gerade aus der Deckung wagen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Juristen wir haben. Verfassungsrechtler, die sich auch nicht aus der Deckung wagen. Das halte ich auch für bedenklich. Das wundert mich ein bisschen. Aber lassen Sie uns da nochmal bleiben. Das ist ja mit ein Grund deswegen, warum Sie einen offenen Brief formuliert haben. Sie sehen die Demokratie gefährdet, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ich meine, dass die Demokratie gar nicht existiert. Hier. Wo ist die Demokratie? Sie können ja gar nicht mitreden, Sie können sich nicht versammeln, Sie können sich nicht äußern. Und wenn Sie sich zu nahe kommen, dann werden Sie bestraft. Wo ist hier Demokratie? Hören Sie mal. Ja, ich werde jetzt ein bisschen ungehalten. Und wenn jemand ruiniert ist und schreit, lass mich doch mein Geschäft machen. Wir haben Freunde, wissen Sie? Die hatten so gut gehende Geschäfte, die haben sich aufgebaut über 10, 15 Jahre. Jetzt müssen Sie Hartz IV beantragen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Und wenn Sie was sagen, ist es egal. Nein. Nein.
Herr Bhakti, Eine letzte Frage an Sie. Es gab ja in Deutschland auch quasi die Aufforderung, wir mögen aufeinander aufpassen. Das wurde unter Solidarität verkauft. Das hat zu einer großen Welle von Denunziationen geführt. Bei der Polizei klingelt ganz häufig das Telefon, wo Nachbarn andere Nachbarn anschwärzen. Da sitzen zwei auf der Mauer und essen Döner und sitzen zu dicht. Was bleibt denn von der Gesellschaft und von dieser Gesellschaft in Deutschland übrig, wenn die Corona-Maßnahmen entweder wieder aufgehoben? Ist es noch dasselbe Land?
Für mich ist dieses Land völlig anders geworden. Deswegen habe ich dieses Video machen müssen. Es war ein Bedürfnis. Ich konnte nicht mehr schlafen. Verstehen Sie? Wir haben gesehen, ich sage Ihnen noch einmal, in unserem Kreis, Bekanntenkreis, Freundeskreis, wie die Leute so gelitten haben. So gelitten. Und die Leute, die diese Maßnahmen akzeptieren, denen geht es so gut, dass sie das akzeptieren können. Aber die Zahl wird immer geringer. Jeden Tag gehen noch mehr und mehr und mehr Leute pleite, kaputt. Und ich sage es noch einmal, nicht nur haben sie nichts mehr, sondern sie trauen. Sie trauen, weil sie nicht miteinander trauen können. Die Leute, die nicht zusammengehen können, weil jemand verstorben ist. Ist das Christentum? Du kannst nicht mehr in die Kirche gehen und gemeinsam trauen. Das ist eigentlich die menschlichste aller Eigenschaften. Und die göttlichste aller Gaben Gottes. Ich bin Buddhist, eigentlich glaubt der Buddhist gar nicht an Gott. Aber ich meine, dass Gott ihnen das geschenkt hat, dass sie miteinander trauen können. Das ist wichtiger, als sich miteinander freuen.
Das hat es ja in der Gesellschaft noch nie gegeben. Es gab es nicht mal in der Zeit des Nationalsozialismus, dass man nicht vor die Tür gehen durfte. Selbst 44 hat es das nicht gegeben. Das ist also historisch einmalig. Wurde ja auch in vielen Medien davon gesprochen, wir befinden uns im Krieg. Das sind kriegsähnliche Zustände. Ich halte das alles für wahnsinnig überzogen. Halten Sie die aktuelle Situation, so wie Sie jetzt haben, die eben unbefristet, unbegrenzt in so einem Hold ist, halten Sie die Situation für gefährlich oder sind Sie jemand, der das überdramatisiert?
Ich halte gefährlich. Ich sage Ihnen noch einmal, wie viele Menschen sind ruiniert, existenziell vernichtet. Wie wollen Sie sagen, dass es nichts macht? Wie viele Menschen sterben, weil die Krankenhäuser nicht funktionieren? Wie viel? Geben Sie mal ein paar Zahlen und dann, oder recherchieren Sie, Sie sind da Journalist, Sie können die Zahlen bekommen. Jetzt stehen, wie gesagt, die Ärzte gehen in Kurzarbeit, weil sie keine Patienten haben. Die Patienten, wenn jemand einen Schlaganfall hat, dann zählt jede Minute. Wenn jemand kurz vor einem Herzinfarkt steht und eingeliefert werden muss, zählt jede Minute. Verstehen Sie? Und das ist ein Spiel mit Leben hier. Und ich kann Ihnen sagen, sind sehr viele Menschen gestorben schon. Mhm. Und wer das leugnet, hat von Medizin keine Ahnung.
Herr Professor Bhakti, allerletzte Frage an Sie. Deswegen sehen wir auch hier, wie kommen wir aus der Nummer raus? Es kann ja noch schlechter werden. Wir haben eine Menge zu verlieren. Was raten Sie oder was empfehlen Sie, was fordern Sie? Wie können wir das, was wir jetzt haben, beenden?
Ich fordere, dass die Politik das tut, was sie tun muss in solchen Moment, nämlich in kurzen Abständen, im Prinzip am Montag muss es zusammenkommen sein, ist die Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen noch gerechtfertigt? Wenn nein, müssen sie gelockert werden. Müssen. So steht es auch in der Verfassung. Wissen Sie, und wenn Sie das täten und ehrlich wären, dann würden Sie sagen, Leute, die Epidemie ist vorbei, die Zahl der Toten sagt aus, dass Covid-19 nicht das ist, was wir befürchtet haben, Gott sei Dank. Und jetzt können wir locken und zwar einen Rückzug antreten in Würde, weil wir haben unsere Pflicht getan. Am Anfang haben wir alle geschützt, so gut wir konnten und so viel wir für nötig erachtet haben. Aber jetzt, wo alles klar ist, locken wir. So, in großen Schritten, nicht in Trippelschritten.
Wie lange wird sich die Bevölkerung das noch gefallen lassen?
Wenn sie nicht lockern, hoffe ich, dass die Juristen sehr, sehr bald auf die Zähne treten.
Ist das etwas, was Sie erwarten?
Ich weiß nicht, ob ich das erwarten kann. Ich habe gehofft, als ich in dieses Land kam, dass die Juristen hier tatsächlich aktiver sein würden, als sie es bis jetzt sind. Mhm. Bis jetzt sehe ich nicht nur von den Juristen niemand, von meinen Kollegen im Land sehe ich auch verdammt wenig. Viel, viel zu wenig von den vielen ehemaligen Studenten von mir. Ich habe 12.000 Ärzte ausgebildet. Zu wenig. Viele haben sich gemeldet, aber die meisten nicht. Und ich bin enttäuscht. Ich bin zutiefst enttäuscht. und alarmiert. Die Gleichgültigkeit, wie das Leiden anderer, einfach gesehen, und die Leute sind ein bisschen selbstzentriert. Solange mir nichts passiert, ist es mir egal.
Na, aber ich denke, es ist schon was passiert. Ich glaube, dass wir durch diese Art, wie wir das auch haben zugelassen, Dinge auch an uns und unseren Nachbarn gesehen haben, die wir gar nicht haben wollten. Und ich glaube, dass wir das Grundgesetz dahingehend beschädigt haben, dass wir kommenden Politikergenerationen gezeigt haben, es ist sehr, sehr einfach, dieses Land zu putschen.
Ja.
Das sehe ich als die große Gefahr. Ich habe ja gefragt, provokativ, wenn die AfD die Regierung stellen würde, hätte genau das gemacht, wäre das dann Faschismus?
Ah, also ich bin unpolitisch. Ich gehöre keiner Partei an. Ich mag nicht, was die AfD macht. Und ich möchte nicht in eine Diskussion es eintreten, was sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich sage nur, die Aussagen eines Wissenschaftlers, ich bin nur Wissenschaftler, kein Politiker, politisch auszunutzen, das wäre nicht in Ordnung. Und ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, von niemandem ausgenutzt wird in diese Richtung. Ich habe niemanden angegriffen. Ich rufe auf zur Solidarität und zur Einigkeit. Einigkeit.
Und Recht und Freiheit.
Recht und Freiheit. Dieses Lied habe ich gesungen, als ich vor 2,5 Jahren den deutschen Pass angenommen habe.
Professor Bhakti, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, Ihre Botschaft ist angekommen und ich glaube, dieser Appell wird nicht unverhallt im Netz stattfinden. Und ich kann auch nur allen Menschen, die das genauso ernst nehmen wie Sie und keine Wissenschaftler sind, sondern sich für Ethik und Moral interessieren, denen kann ich nur die Frage stellen, ob sie sich vielleicht mal aufrichten wollen und Spaziergänge machen wollen für die Demokratie mit dem Grundgesetz unterm Arm und eine Haltung zeigen, dass es so nicht weitergeht. Denn man kann unter dem Gesundheitsaspekt ja alles verkaufen, aber wer, da gibt es ja einen Spruch eines amerikanischen Präsidenten, wer die Sicherheit aufgibt, um mehr Freiheit, um die Freiheit zu retten, der wird am Ende beides verlieren. Ich glaube, wir bewegen uns genau in diese Richtung. Ich bin auch sehr erstaunt darüber, wie schnell ein Land totalitär werden kann, wie schnell es kippen kann und vor allem, wie stark auch linke Medien und wie stark auch aufgeklärte Menschen auf all jene zeigen, die darauf hinweisen. Ja.
Darf ich jetzt noch ein Wort sagen? Darf ich das?
Bitte.
Es fiel mir nämlich ein vor diesem, dass vor 30 Jahren in diesem Land das größte Wunder, glaube ich, der Weltgeschichte passiert ist, in Frieden, vor 30 Jahren. Und das fand in Leipzig statt. Und wie wäre es, wenn wir in Leipzig anrufen? Nikolaikirche, macht auf. Und Leute, geht hin. Fangen wir da die Bewegung noch einmal an, dann würde Leipzig zweimal in die Geschichte, jetzt nicht Deutschlands, sondern der Welt eingehen. Das wäre doch was.
Herr Bhakti, ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gegeben haben.
Gerne.